zum Thema Umdenken, richtig beten. Umdenken und dann richtig beten. Amen. Wir beten oft sinnlose Gebete. Manchmal beten wir dumme Gebete. Wir beten für Sachen, die uns schon zustehen. Wir bitten Gott darum, als hätte er uns die Sachen nicht versprochen. Es gibt dumme Gebete, es gibt nutzlose Gebete, es gibt überflüssige Gebete. Und vieles von dem, was wir Land auf, Land ab so sehen und hören, sind Gebete, die oft überhaupt keinen Sinn machen und die nicht aus der Autorität und aus der Position gebetet werden, die wir als Christen haben sollten. Amen. Deswegen heute Abend zuerst umdenken und dann wirklich richtig beten, in der Autorität, aus der Position heraus, die wir in Christus haben. Amen. Die erste Bibelstelle, 1. Johannes 5, 14 bis 15. Und wenn wir erhörlich beten wollen, müssen wir natürlich immer nach dem Willen Gottes beten. Amen. Wir beten nach dem Willen Gottes und dann hört Gott uns und dann erhört er. Und jedes Gebet, das an seinem Willen gebetet wird, wird erhört. 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Amen. Wenn wir nach seinem Willen bitten, haben wir das, was wir erbeten haben. So einfach ist das. Der Schlüssel zum erhörlichen Gebet ist zu wissen, was wir beten. Amen. Und ich meine das jetzt nicht im falschen Sinn, im Sinne von, ja, wir dürfen nicht zu viel bitten. Und nein, im Gegenteil, wenn wir wissen, was uns alles zusteht, werden wir viel autoritärer beten, viel vollmächtiger, also in einer anderen Position, werden viel größer beten, weil wir wissen, was uns rechtmäßig zusteht. Und oft sind unsere Gedanken nicht seine Gedanken und seine Gedanken nicht unsere Gedanken. Und ich glaube, Gott möchte oft schreien und sagen, Leute, ihr betet für Kleinkram. Amen, ja. Der Tisch ist gedeckt und wir betteln Gott, bitte gib uns eine Scheibe Brot. Der Tisch ist gedeckt, der Kühlschrank ist voll, bedient euch. Ja. Wir beten oft um Sachen, die uns schon zustehen. Dinge, die uns gehören, die sind im Vertrag, schwarz auf weiß, in der Bibel aufgeschrieben. Dinge, die uns zustehen und wir beten darum. Warum? Wir sollen uns Zeit nehmen zu beten für Dinge, die wirklich in seinem Willen sind und nicht Dinge, die wir schon haben, die uns schon zustehen. Wir haben auf diese Mentalität des richtig verlorenen Sohns. Kennt ihr den so richtig verlorenen Sohn? Ich meine nicht den verlorenen Sohn. Ich meine den so richtig verlorenen Sohn. Ich glaube, es sind zwei Söhne. Ja. Wir kennen immer den einen Sohn, Lukas 15, der jüngere Sohn, der von zu Hause abhaut, in die Welt marschiert und die Welt auskostet, sündig, was das Zeug hält. Das ist der verlorene Sohn, denken wir. Und wisst ihr, wenn wir die Geschichte genau lesen, finden wir heraus, der tatsächlich verlorene Sohn war nicht der verlorene Sohn, es war der andere Sohn, der immer zu Hause geblieben ist, aber der nie verstanden hat, wer sein Vater ist. Und er hat gebetet wie ein echt verlorener Sohn, er hat gebetet wie ein Stiefkind. Als er nach Hause kommt von der Arbeit, wohlgemerkt, der ältere Sohn, er hat dem Vater dienen wollen, er hat dem Herrn gedient, er hat gearbeitet, er kommt nach Hause und plötzlich eine Party. Ja, was ist hier los? Dein jüngerer Bruder ist zu Hause und der Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Ja, wie? Das kann nicht sein. Und er spricht mit dem Vater. Der Vater kommt raus übrigens zu ihm und er spricht mit ihm. Und dann sehen wir, was für eine Einstellung der ältere Sohn zum Vater hatte. Lukas 15, 29. Und jetzt merken wir die Vorwurfseinstellung, die er hatte, die Arroganz, die an den Tag kommt. Lukas 15, 29. Er spricht zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot übertreten. Das ist religiöse Arroganz. Ich habe nie ein Gebot übertreten, ich habe alles richtig gemacht. Und jetzt kommt's. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Vater, du bist ein richtiger Miesepeter. Ja? Vater, du gönnst mir keinen Spaß und du hast mir nie was geschenkt. Ich habe gearbeitet, geschuftet und du hast mir nie was geschenkt. Er aber sprach zu ihm, da geht es weiter, Vers 30, Vers 31. Der Vater sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Er war die ganze Zeit zu Hause, aber er hat gelebt wie ein Bettler.
Er war die ganze Zeit zu Hause, aber er hat nicht gewagt, den Vater zu fragen, Vater, ich will mal eine Party machen mit meinen Freunden, darf ich mir einen Bock holen? Er hat nie gefragt. Das sagt etwas aus über sein Vaterverständnis. Ja? Übertragen auf Gott sagt etwas aus über sein Gottesverständnis und über sein Gebetsleben. Jetzt ist die Frage an uns heute Abend, wie bete ich zu Gott? Ja? Komme ich schon mit einer gewissen verbitterten Haltung, oh Gott, ich diene die ganzen Jahre, du gibst mir ja eh nichts. Ja? Ich habe dich um das gebeten und das gebeten und nie schenkst du mir was. Das zeigt, dass wir ein falsches Gottesbild haben. Wir beten oft wie Stiefkinder. Wir wissen jetzt, wir Kinder Gottes sind. Und Gott sagt, alles, was mein ist, ist dein. Wir sind laut Bibel Miterben Christi. Wow. Das Wort ist sehr, sehr interessant. Miterben Christi heißt nicht, dass wir mit Jesus 50-50 kriegen. Das heißt, ganz im Gegenteil, uns gehört gemeinsam alles. Ich habe Zugang zu allem, so wie Christus Zugang hat zu allem. Wow. Und wenn ich so beten kann, bete ich andere Gebete. Dann bete ich in Jesu Namen oder an Christi statt. Ich bete so, als ob Jesus beten würde. Ich bete als ein Sohn, als eine Tochter Gottes. Die Frage ist, wie erfahre ich den Willen Gottes, um erhörlich beten zu können? Wie erfahre ich den Willen Gottes, um erhörlich beten zu können? Römer 12, Verse 1 und 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Anders ausgedrückt, übernehmt nicht die Denkweisen dieser Welt. Römer 12, 1. Sondern lasst euch in eurem Wesen, in eurem Denken, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. So. Das heißt, Paulus sagt, lasst euch verändern. Warum? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das sind mehrere Schritte. Er sagt, lasst zuerst euer Wesen verändert werden, verändert euch und dann werdet ihr in der Lage sein, herauszufinden, was gut und was schlecht ist. Er sagt, ihr müsst das so verinnerlichen, das Evangelium, ihr müsst von der Gnade so ergriffen sein und verändert sein, dass das in euer Fleisch und Blut übergeht und ihr wisst automatisch, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse. Amen. Das sind Menschen, die durchdrungen sind mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist. Die wissen sofort, Moment mal, der predigt zwar sehr schön, aber irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Der hat mir die Hand gedrückt, der war sehr nett, aber irgendwas stimmt mit ihm nicht und mit ihr nicht. Du merkst es und du weißt, was Gottes Wille ist und was sein Wille nicht ist. Und oft wollen wir so eine Entscheidung haben von Gott. Gott sagt mir, ist es ein Ja oder Nein? Soll ich das machen oder nicht? Und darum geht es eigentlich gar nicht. Wir sollen so von Gott erfüllt sein, dass wir intuitiv wissen, hey, das ist falsch und das ist richtig. Und dazu muss unser Wesen verändert werden. Wie wird mein Wesen verändert? Indem mein Sinn verändert wird. Nicht indem ich irgendwelche Regeln befolge von außen, sondern mein Sinn, mein Denken muss von innen verändert werden. Das verändert meinen Charakter, mein ganzes Wesen und dann werde ich automatisch wissen, was gut ist und was schlecht ist. Heute geht es darum, dass wir unseren Sinn ändern müssen, unsere Denkweisen verändern müssen. Dann wird sich unser Wesen verändern und dann können wir erhörlich beten, weil wir dann wissen, was gut ist und was schlecht ist. Ich denke, ihr habt alle diesen Spruch gehört aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, die Gesinnung, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das ganze Sprichwort fängt mit den Gedanken an. Achte auf deine Gedanken. Achte auf das, was du denkst. Achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Gesinnung. Und genau da setzt Apostel Paulus an, dass Leute, ihr müsst euch verändern, euer Wesen verändern lassen, indem ihr richtig denkt. Und wenn euer Wesen verändert worden ist durch richtiges Denken, werdet ihr automatisch wissen, was gut ist und was schlecht ist. Amen. Der Maßstab aus der Bibel muss verinnerlicht werden, muss mein Maßstab werden. Und wenn er mein Maßstab geworden ist, kann ich entscheiden, gut oder böse, richtig oder falsch. Amen. Ich lese nochmal Römer 12, 2 aus der Elberfelder. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens oder des Wollens. dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich will es mal vereinfachen, ich will es mal zusammenkürzen. Wenn du erhörlich beten willst, musst du deinen Sinn verändern. Amen. Die Stufen sind so, dein Sinn wird verändert, dein Charakter wird verändert, dein ganzes Wesen und dann weißt du, was gut und falsch ist. Ich kürze das zusammen, wenn meine Gesinnung richtig ist, werde ich erhörlich beten. Amen. Ganz einfach an sich. Jetzt sagt Paulus im Römer 12, 1, wir sollen unsere Gesinnung verändern, während er im Korintherbrief sagt, ihr habt den Sinn Christi. Wie geht das denn? 1. Korinther 2, 16, da sagt Paulus, wir aber haben den Sinn des Christus. Komisch, oder? Paulus sagt, wir haben den Sinn des Christus, wir haben den Sinn, die Einstellung Christi und im Römerbrief sagt er, ändert eure Gesinnung. Wie geht das denn? Ganz einfach. Wir haben den Sinn Christi im Geist. Mein Geist weiß immer, was gut ist. Mein Geist und der Heilige Geist sind eins geworden. Die sind versiegelt, die sind untrennbar, sind auf ewig errettet. Amen. Da passiert nichts mehr. Die Seele ist oft durcheinander. Aber der Geist ist deswegen, was Paulus sagt, Leute, verändert euer Denken, eure Gesinnung. Und zwar nicht im Geist. Im Geist habt ihr schon die Gesinnung Christi, die ist schon da. Aber das Fleisch, und mit dem Fleisch ist nicht nur der Körper gemeint, mit dem Fleisch sind auch die weltlichen Denkweisen gemeint, die Fleischlichkeit, das will das Negative. Und die Seele ist dazwischen. Die Seele entscheidet sich für den Sinn Christi, der schon da ist, oder für die Gesinnung des Fleisches. Amen. Und deswegen macht Paulus uns verantwortlich. Wir sollen und müssen unsere Gesinnung verändern. Wir als Menschen, als seelische Menschen, als Menschen, die eine Entscheidungskraft haben, können uns entscheiden für den Sinn Christi, der schon da ist im Geist, bei uns im Geist, oder den Sinn oder die Gesinnung des Fleisches. Wir können mal kurz lesen, Philipper 2, Vers 5. Und hier wird es ganz deutlich. Paulus schreibt an die Philipper und er sagt ihnen, denn ihr sollt so gesinnt sein. Merkt ihr? Er sagt, Leute, ihr habt Verantwortung für eure Gesinnung. Ihr sollt nämlich so gesinnt sein. Und wenn Paulus das befiehlt, dann waren die Philipper dafür verantwortlich. Amen. Die Philipper, wie auch wir heute, hatten den Sinn des Christus bereits im Geist gehabt. Der war schon da. Aber jetzt sagt er, ihr müsst in eurer Seele euch entscheiden, auch danach zu leben. Ihr sollt so gesinnt sein. Das heißt, wir als Menschen sind verantwortlich für die Hygiene unseres Sinnes. Was denkst du? Ja, Zähne putzen, wichtig, ja. Nicht? Das Geschäft erledigen, etc. Die ganzen Hygienesachen, wichtig. Aber deine geistliche Hygiene, ja, die sprechen alle vom Umweltschutz. Ja? Greta, alles grüßen. Leute, wir haben verschmutzte Seelen. Und verschmutzte Seelen verursachen auch Umweltverschmutzung. Jemand, der eine verschmutzte Seele hat, wirft seine McDonald's-Tüte aus dem Fenster. Das ist jemand mit einer verschmutzten Seele. Und wer so ein bisschen gereist ist, weiß auch, dass dort, wo Dämonen sich aufhalten, da ist es finster und schmutzig. Das ist wirklich Müll auf der Straße. In bestimmten Ländern. Und wo zum Beispiel in Nepal, da hat mir eine Pastorenfrau selbst erzählt gehabt, dass wenn Leute sich bekehren, die müssen in der Gemeinde, bieten die Klassen an für Hygiene. Warum? Weil ihr Gott ein schmutziger Gott ist. Wirklich schmutzig. Die Leute, die keine christliche Kultur haben, müssen lernen, wirklich Körperpflege zu betreiben. Das machen die in der Kirche. Schmutziges Denken verursacht schmutziges Handeln. Da müssten wir ansetzen. Und Paulus sagt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und er führt darauf, wie das war. Es geht darum, dass wir bereit sein sollen, wirklich gehorsam zu sein bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er sagt, das könnt ihr nur, wenn ihr richtig eingestellt seid. Amen. Okay, wie mache ich das? Du entscheidest dich immer wieder für die Gesinnung Christi in dir. Der Geist wird zu dir sprechen und dein Fleisch wird zu dir sprechen. Und du stehst dazwischen und entscheidest dich für ihn oder für den anderen. Römer 5, Vers 5 bis 8, da wird dieser Zwiespalt, diese Ambivalenz wieder deutlich. Römer 8, 5 bis 8. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Merkt ihr? Gibt es Menschen, die sagen Ja zum Fleisch und andere sagen Ja zum Geist. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Paulus spricht vom Fleisch und vom Geist, vom Fleisch und vom Geist. Und dann spricht er von denjenigen. Er sagt diejenigen und diejenigen und die. Merkt ihr? Fleisch ist da, Geist ist da. Und die beiden wollen dich beanspruchen und derjenige, der entscheidet, bist du. Amen. Das heißt, du wirst immer, weil du den Geist, den Sinn Christi hast im Geist, wirst du immer wieder wissen, was richtig ist. Jetzt musst du dich nur zu ihm stellen und sagen, ja, ich will das. Ich will das und das will ich nicht. Und da versagen wir Christen so oft. Wir haben den Sinn Christi schon da. Er spricht zu uns durch den Heiligen Geist. Wir wollen eigentlich im Geist, was der Geist möchte. Aber wir entscheiden uns immer wieder für das, was das Fleisch möchte. Deswegen, ganz wichtig für alle, die vielleicht Anfechtungen haben, manchmal mit bösen Gedanken und so weiter. Und dann kommt auf die Anfechtung, ja, Lästerung des Heiligen Geistes. Ein ganz großes Problem bei vielen Christen. Ja. Ich habe den Heiligen Geist gelästert. Nein, du hast den Heiligen Geist nicht gelästert. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du ihn gar nicht lästern. Die bösen Gedanken, die da kommen, die angreifen, kommen nicht von deinem Geist. Dein Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dein Geist, versiegelt mit dem Heiligen Geist, kann gar nicht mehr schlecht denken. Wow. Das heißt, wenn die bösen Gedanken kommen, kommen die immer wieder und werden dich angreifen. Und dann entscheidest du in der Seele, ob du die willst oder nicht. Aber dein Geist ist eins mit Christus und er würde niemals den Geist Christi lästern. Nur ein Beispiel. Und so geht es mit vielen anderen Gedanken. Wir wissen schon, was gut ist. Der Daniel, der vor vielen Jahren mal kein gläubiger Daniel war, ja, ist heute wiedergeboren und in ihm wohnt Christus und ich weiß immer, was gut ist. Eigentlich. Aber ich höre nicht immer drauf. Amen. Der Sinn Christi ist schon gegenwärtig. Ja. Aber ich muss mich immer wieder dafür entscheiden mit meiner Seele. Und das möchte Gott. Und genau das verlangt Paulus. Paulus sagt, Leute, ihr müsst so gesinnt sein. Wie? Wie die Gesinnung Christi, die in euch ist. Entscheidet euch immer wieder dafür. Und wenn wir davor sind zu sündigen, sagt der Heilige Geist, falsch. Und was machen wir? Wir entscheiden uns für ihn oder für das Fleisch. Und Paulus sagt, denkt um. Lasst eure Gesinnung geistlich gesinnt sein. Entscheide dich immer auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und er wird dich in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 13. Er wird dich lehren. Johannes 14, 26. Der Heilige Geist ist da. Er steht da neben dir und er will dir helfen. Er will dich lehren. Er will dich in alle Wahrheit leiten. Was er braucht, ist deine Entscheidung. Fertig. Das alles. Dann führt er dich in alle Wahrheit hinein. Wenn wir unsere Gesinnung verändern wollen, müssen wir uns gegen das falsche Denken entscheiden. Jetzt will ich nicht nur mal von Sünde reden. Sünde ist natürlich böse, damit kämpfen wir, klar, wir sind gerecht in Christus trotzdem und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Ich möchte uns heute zum Gebet anleiten und überlegen, was sind falsche Denkweisen? Wo denken wir zu klein? Wo denken wir unbiblisch? Wo erlauben wir dem Heiligen Geist nicht, uns große Dinge zu offenbaren und zu sagen, hey, dafür könnt ihr jetzt beten. Jetzt gebrauche ich mal ein postmodernes Wort, ja? Dekonstruieren, Dekonstruktion. Wir müssen falsche Gedanken, negative Gedanken dekonstruieren, kaputt machen. Davon spricht Paulus im 2. Korintherbrief, 10,5. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Vernünfteleien, ja, unsere eigenen Gedanken, Philosophien zerstören. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Paulus sagt, betreibt doch Gedankenhygiene. Amen. Nicht jeder Gedanke, der kommt, ist ein guter Gedanke. Du musst die Gedanken einsortieren. Amen. Du musst die Gedanken einsortieren, falsch, richtig. Dem Gedanken folge ich, dem folge ich nicht. Und dann hast du vielleicht jahrelang falsch gedacht. Und du hast gedacht, wie der ältere Sohn im Gleichnis in Lukas 15. Ja? Mein Vater gibt mir nie was. Mein Vater ist griesgrämig und geizig und er schenkt mir nie was. Und dann kommst du zum Gebetsabend hierher heute Abend und möchtest beten. Na, Papa, bitte gib mir was. Bitte gib mir was. Gott sagt, falsche Haltung. komm wie ein Sohn, ja, und empfange. Aber da müssen wir unsere Denkweisen ändern. Wir haben falsche Bilder auch von unseren Vätern hineinprojiziert in Gott. Und wir verstehen, wir meinen, Gott ist so und so und Gott ist gar nicht so. Gott ist viel besser. Gott ist ganz anders. Deswegen müssen wir falsches Denken dekonstruieren, kaputt machen, zerstören. Wenn Gedanken kommen, nein, der Gedanke ist nicht von mir, er kommt auch nicht von Gott. Das ist ein falscher Gedanke. Du gehst wohin? Ins Gefängnis. So, was machst du im Zuchthaus? Du wirst gezüchtigt. Bist du, ne, bis die Zeit abgesessen hast und du korrigiert worden bist. Ne? Genau das nach Paulus müsst ihr mit Gedanken machen, die falsch sind. Die Gedanken, die kommen, schickt sie ins Zuchthaus und lasst sie dort schmoren und bearbeitet werden, bis sie Christuskonform sind. Und dann dürfen sie wieder raus. Jeder Bereich in deinem Leben, der irgendwie schräg ist und nicht unter Christus ist, sperr ihn ein und sag, du wirst Christus gehorchen. Ich habe hier die Bibel, das Wort Gottes. Du sagst zwar so, aber ich sperre dich jetzt ein. Ich sage so. Und da kommst du nicht raus, bis du nicht gelernt hast, so zu sein, wie ich dich haben will. Und die Gedanken werden sich dann daran gewöhnen. Achso, auch so denkt er. Ich darf nur so denken. Okay, ne? Jetzt denke ich nur noch so. Thema Krankheit zum Beispiel. Ne? Ach, das tut weh. Und da, oh, ne? Nein, wenn du dein Denken beigebracht hast, ich bin gesund in Jesu Wunden, dann kapiert das dein Denken irgendwann mal. Und dann schnallt das irgendwann deine Seele auch und dann schnallt das dein Körper und dann ist er gesund. Aber es dauert, du musst daran arbeiten, du musst deine Gedanken kontrollieren. Ja? Man spricht heute von Gehirnwäsche, ja. Im biblischen positiven Sinn Gehirnwäsche, korrekt. Ja? Die schmutzige Wäsche rein und die saubere Wäsche raus. Mach Hirnwäsche. Nimm die falschen Gedanken in Zucht und lass sie dort bleiben, bis sie sauber sind, dann lass sie wieder raus. Das meint Paulus. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen, und zwar zum Gehorsam gegen Christus. So, wenn die ganzen Gedanken im Knast sind, die falschen Gedanken, und die ganz schlechten, die es gar nicht mehr aushalten konnten, die sind jetzt zerstört, kaputt gemacht, ja, die haben wir erhängt, erschossen, all die falschen Gedanken. Von wegen, die Gedanken sind frei. Ne? Die Gedanken sollten eben nicht frei sein. Die dürfen nicht frei sein, die müssen wir einfangen. Die müssen wir ins Gefängnis bringen. Es sind auch falsche Gedanken. Und wir dürfen nur die Gedanken laufen lassen, die gut sind. Die werden alle fangen. Und das merken wir auf gar nicht. Leute, wenn du einen Fernseher anmachst und einfach so die berieseln lässt, dann entstehen da über eine gewisse Zeit Gedankengebäude. Ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Ach ja, also das kann ich tolerieren. Ne? Und dann entstehen plötzlich Einstellungen. Dann merkst du, Moment mal, kommt der jetzt aus der Kirche oder woher kommt die Einstellung? Er kommt nicht aus der Kirche, er kommt aus dem ARD, aus dem ZDF kommt er. Ne? Er hat zu viel Zeit, oder RTL, noch schlimmer, ne? Hat ganz viel Zeit verbracht vor der Glotze, hat sich beeinflussen lassen. Deswegen, wenn wir Fernsehen, Patrick weiß das, andere auch, zwischendurch sage ich, hey, das ist falsch. Das sage ich einfach. Warum? Weil ich bewusst einen Gegenpol setzen möchte. Ja? Weil ich mit meinem Schweigen das nicht für gut heißen möchte. Das ist falsch. Dann schalten wir um. Weil ich will meine Gedanken nicht schmutzig machen, die sollen reinbleiben. Amen. Und wenn wir das gelernt haben, wenn wir angefangen haben, in allen Lebensbereichen biblisch zu denken, was sagt die Bibel zum Thema Freundschaft, zum Thema Liebe, ja, zum Thema Essen, zum Thema Drogen, Sucht, zum Thema Bildung, zu allen möglichen Themen. Und plötzlich habe ich ein christliches Weltbild und kann plötzlich verstehen, das ist richtig und das ist falsch. Wenn ich aber das Weltbild von RTL habe, ja, dann werde ich viele Dinge tun, die falsch sind und meinen, die sind richtig. Es fühlt sich so gut an, ist doch richtig. Ja? Ach, Hauptsache, die beiden lieben sich. Das ist Sünde. Ja, ist nicht biblisch. Leute, deine Gefühle sagen nichts darüber aus, ob es richtig oder falsch ist. Es sind nur Gefühle. Du musst dich leiten lassen von der richtigen Gesinnung. Und die kommt aus der Bibel. Und alle anderen humanistischen Gedanken schön gefangen nehmen. Nicht rauslassen. Und schon gar nicht darüber reden. Bitte nicht. Steckt noch nicht andere Menschen an. Bitte nicht. Halleluja. Halleluja. Zerstör die falschen Gedanken alle. Und zwar auch in deinem Gebetsleben. Alles, was du da oben falsch hast, zerstör das und baue das richtige Denken auf. Und wie baue ich das auf? Ich fülle mich mit Wahrheit. Amen. Lügen raus, Wahrheit rein. Ja. Kennt ihr GIGO? G-I-G-O ist ein Begriff aus der IT. Garbage in, Garbage out. Ja, Müll rein, Müll raus. Ein Rechner, ein Taschenrechner, der rechnet nur, was du ihm eingibst. Ja? Wenn du ihn mit falschen Daten fütterst, kommen hinten falsche Daten raus, korrekt? Genauso mit der Gedankenwelt. Wenn du dich mit falschen Sachen fütterst, kommen hinten falsche Sachen raus. Halleluja. Deswegen lass dich füllen und füttern mit guten Gedanken. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Merkt ihr, du musst deine Gesinnung belehren, zur Belehrung. Zur Überführung. Moment mal, da habe ich Dinge falsch gemacht. Das muss ich korrigieren. Zur Zurechtweisung. Ach ja, da meine Denkweise passt nicht, ich muss die korrigieren. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Nicht zu jedem bösen Werk, nur zu den guten Werken. Das heißt, wenn ich diese geistige Gehirnwäsche an mir gehen lasse und meine Gedanken mit dem Wort Gottes fülle, mit guten Sachen fülle, kommt hinten Gutes raus. Amen. Und dann kann ich anders beten, weil ich weiß, was mir zusteht, was richtig ist. Und dann bin ich ausgerüstet, und zwar völlig ausgerüstet, zu jedem guten Werk, sagt die Bibel. Wie? Durch das Wort Gottes, Schrift, Bibel. Und zwar nicht nur lesen, ja toll, jetzt habe ich die Bibel durchgelesen. Ganz wichtig, lese die Bibel durch, mehrfach. Ja. Kurz davor, dieses Jahr wieder durchzuhören, kurz davor, ein paar Kapitel habe ich es geschafft. Amen. Aber nicht nur durchlesen, nein, sondern lass das Wort dich korrigieren, deine Denkweisen korrigieren. Übrigens gibt es verschiedene Arten zu lesen. Du kannst lesen und dann meditieren und das Wort an dich heranlassen und das dich verändern lassen. Das ist die eine Sache. Du kannst aber auch, was die Bibel sagt, das Wasserbad des Wortes an dir gehen lassen. Das Wasserbad des Wortes. Du gehst mal baden, ne? Du liest so mal 20 Kapitel am Stück. Puh. Ha! Und kommst zu mir, wow, ne? Ist das gut? Ne? Das merkst du nicht, während du liest. Aber wenn du 20 Kapitel am Stück gelesen hast, wow, ha, ich fühle mich gut. Ne? Da ist was passiert im Geist. Du bist gewaschen worden. Das Wasserbad des Wortes. Petrus spricht davon. Das heißt, wir müssen unser Denken radikal verändern. Leute, das ist heute so wichtig. Wir werden ständig bombardiert von allen möglichen Medien. Ja, angefangen vom Smartphone, Fernseher, Radio, überall. Du wirst bombardiert mit falschen Gedankengebäuden. Da müssen wir gegenhalten. Und zwar mit dem Wort Gottes. Halleluja. Mach die Radiomusik aus, mach Lobpreis an. Halleluja. Ist nicht so schwer, oder? Hör nicht irgendwelche schrägen Hörbücher, hör das Wort Gottes. Und. Du musst dich füllen mit dem richtigen Kram, damit das Richtige rauskommt. Das war damals auch der Rat des Mose an Josua. Er sagte, lass dieses Buch, sagt er, dieses Buch, ja. Er hat seine Leiterfunktion abgegeben und sie an Josua weitergegeben und hat mir einen guten Rat gegeben. Josua, du musst aufpassen. Ne? Du hast ein Volk zu leiten. Josua, ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du einen guten Job machen willst, wenn du richtig entscheiden möchtest, wenn du wirklich weise sein möchtest, hier ist mein Rat, sagt Mose. Ich gebe dir einen Rat. Er sagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Ha, merkt ihr das? Das Gleiche, was Paulus sagte, sagte Mose auch schon zu seinem Zögling. Ja? Er sagte, Josua, pass mal auf, wenn du richtig handeln willst, wenn du richtig leiten willst, musst du zuerst richtig denken. Wie kommst du dazu? Lies Tag und Nacht dieses Buch. Lies Tag und Nacht dieses Buch. Das Wort, das hier verwendet im Hebräischen ist meditiere. Meditiere. Er sagt, meditiere Tag und Nacht über diese Worte. Meditiere heißt im heutigen Sprachgebrauch leise vor sich her murmeln. Das ist das hebräische Wort. Leise vor sich her murmeln. Ja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich von der grünen Au. Oh ja, die ist grün. Er weidet mich von der grünen Au. Und so weiter. Das Wort Gottes vor sich her murmeln. Wisst ihr, wenn wir nur denken, dann weichen wir oft schnell ab, oder? Plötzlich ist der Gedanke hier und dort, manchmal vom Heiligen Geist, manchmal auch nicht vom Heiligen Geist. Dann wandern die Gedanken. Aber wenn ich das Wort vor mir her murmele, bleibe ich on track, ja, bleibe ich auf der Spur. Folge ich dem Wort nach. Ja. Und das meint Mose hier. Mose sagt, hey Josua, du musst aufpassen. Wenn du wirklich gut sein willst und richtig handeln willst, dann musst du ständig das Wort Gottes vor dir her murmeln. Sag es immer wieder auf. Es muss dein Denken verändern. Und dann wirst du richtig handeln. Amen. Wenn du richtig beten willst, musst du wissen, was Gottes Wille ist. Und wenn du den Willen Gottes wissen willst, musst du dein Wesen verändern. Und das geschieht durch die Veränderung der Gesinnung. Das nächste, Wort Gottes war eine Sache. Das nächste ist ignorieren und fokussieren. Du musst bestimmte Gedanken einfach ignorieren. Und dich auf gute Gedanken fokussieren. Und wisst ihr, wir mit unserem deutschen Rechtsempfinden, oh my, man muss doch jedem Gedanken eine Chance geben, oder? Man muss doch immer neutral sein, oder? Man muss doch Sachen an sich ranlassen, oder? Alles humanistischer Kram. Falsch. Nein, du musst manche Gedanken, die kommen einfach blockieren. Und andere Gedanken musst du, hey, willkommen, kommt rein. Ne? Kolosser 3, 2. Und trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja? Schaut nicht auf irdische Denkweisen. Lasst eure Gedanken nicht verändert werden durch die Apothekenumschau. Wirklich. Leg das Ding aus der Hand. Sonst wirst du noch kranker, wie du jetzt schon bist. Ja? Lasst euer Denken nicht verändert werden durch den Kontostand. Lasst euer Denken nicht verändert werden durch die CO2-Panik. Autsch. Lasst euer Denken nicht verändert werden, verseucht werden durch Altersarmutsgedanken. Ja? Das ewige Rennen hinter materieller Sicherheit. Was geschieht, wenn ich alt bin? Und viele Menschen rennen ihr ganzes Leben hinterher und verlieren alles. Haben ihr Leben vergeudet und haben nur gelebt für die Altersvorsorge. Natürlich gibt es Sachen, die man machen kann, aber es darf dich nicht beschäftigen. Schau weg von negativen Gedanken. Ist das fair? Nein, das ist nicht fair. Wir geben nicht allen Gedanken die gleiche Chance. Nein, tun wir nicht. Manche Gedanken blockieren wir. Halt, stopp! Mein Lieblingsspruch. Meine Frau lacht. Mein Lieblingsspruch. Halt, stopp! Ja? Das denken wir jetzt nicht. Das sagen wir nicht. Halt, stopp! Moment, ja. Und dann, okay, wir sagen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Amen. Wir geben den bösen Gedanken keinen Raum. Stattdessen sagt Paulus, schaut nach dem, was droben ist. Himmlische Werte. Ja? Schaut nach himmlischen Werten. Hey, im Himmel gibt es keine Krankheit, keine Armut, keinen Tod, kein Leid, keine Tränen. Und Paulus sagt, denkt lieber darüber nach. Und wenn wir beten, sollen wir an die Dinge denken, die droben sind, nicht an den ganzen Mist, der hier so abgeht. Und dann haben wir depressive Christen, die immer nur das Negative sehen und das Schlechte sehen. Und das Glas ist immer halb voll, ist nicht mal halb voll, ist halb leer. Paulus, konzentriere dich auf gute Sachen. Lass dich vom Himmel inspirieren, bevor du betest. Lass dich vom Himmel inspirieren. Schau in das Himmlische. Schau dir an, wie reich Gott ist und plötzlich kannst du anders beten. Schau dir an, wie herrlich Gott ist und wie viel Heilungskraft im Himmel ist und wie viel Salbung da ist und was alles möglich ist. Und dann bete, nicht vorher. Und nicht so, ja, ich habe die Apothekenumschau jetzt durch, Schatz, möchtest du auch das Sudoku-Rätsel noch machen? Ich bin jetzt durch, ich gehe jetzt beten, das wird ein schlechtes Gebet. Aber schau in den Himmel, lies das Wort Gottes, lass dich inspirieren von der Größe Gottes und dann bete. Philipper 4, Vers 8, Paulus sagt das ähnlich. Im Übrigen, ihr Brüder, Schwestern eingeschlossen, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder daran denkt. Moment mal, das ist doch nicht fair, oder? Da gibt es so viele negativen Dinge, die passieren und die müssen wir auch mal durchdenken. Nein, die müssen wir nicht durchdenken. Paul sagt, denk nicht mal dran. Hör auf zu grübeln. Wo kommt das her? Warum ist das so? Warum muss mir das passieren? Nein, ich denke nicht drüber nach. Ja, ist das nicht falsch? Ja, ich verdränge Gedanken. Stimmt das? Ja. Ich verdränge manche Gedanken. Wirklich. Ich habe gelernt, in meinem Leben Gedanken zu verdrängen. Weil ich habe nämlich vorher oft habe ich eine Gedankenschleife gehabt. Kennt ihr Gedankenschleifen? Da kommst du so schwer raus. Ne? Du siehst das Negative und dann siehst du, ach, das ist auch noch so schlimm und das wird noch schlimmer. Und wenn das passiert, dann passiert das. Und wenn das auch noch passiert, passiert das. Ach, und das habe ich auch noch und das. Ne? Und da kommst du nie wieder raus. Paul sagt, halt, stopp. Denkt an das Gute. Ignoriert die Gedanken. Gebt ihnen nicht mal eine Chance zu reden. Gleich ab in den Knast, ins Gefängnis, bis sie gehorsam sind, dem Willen Christi. Wow. Wir sollten lernen, unsere Gedanken aufzuräumen. Wenn ein schmutziger Gedanke kommt, ein perverser Gedanke, ein eigensüchtiger Gedanke, ein falscher Gedanke, ein Sorgengedanke, ein negativer Gedanke, sagt, halt, stopp, halt, den denke ich jetzt nicht zu Ende. Moment, das ist doch nicht fair. Du musst doch ein bisschen, wie soll ich sagen, du musst doch der Realität ins Auge, nein, muss ich nicht. Ich muss der Realität nicht ins Auge sehen, nein. Du verdrängst die Wahrheit. Ist mir egal, ich verdränge sie, weil ich eine andere Wahrheit habe. Ich habe die biblische Wahrheit. Ich schaue bewusst nicht und ich denke bewusst nicht negative Gedanken. Leider tun wir es oft trotzdem. Das dürfen wir nicht. Wir müssen uns auf das Gute konzentrieren. Halleluja. Auf alles, was wahrhaftig ist, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend. Hör dir Sachen an, die gut klingen. Tugenden, ja, das ist ein altdeutsches Wort, Tugenden. Was ist eine Tugend? Das ist eine gute Charaktereigenschaft. Das sind Werte. Denk an Werte. Denk an Dinge, die lobenswert sind, die ehrbar sind, die gerecht sind. Fülle deine Gedanken mit guten Kram. Ja, und ja, positives Denken. Ja, wir sind die Christen sind die größten positiven Denker. Sollten wir sein. Wir denken positiv. Nein, wir sind keine Realisten. Wir sind keine Realisten. Wir denken positiv. Halleluja. Und das alles tun wir, Halleluja, bevor wir beten. Wir denken positiv, bevor wir beten. Wenn du mit Sorgen ins Gebet, ja, natürlich dürfen wir die Sorgen auf ihn werfen, natürlich. Am besten vorher schon alle Sorgen werfen und dann gleich positiv beten. Halleluja. Wir müssen unser ganzes Denken umprogrammieren. Wir müssen uns wirklich waschen von Gedanken, die unsauber sind, die falsch sind, die negativ sind. Halleluja. Und ich spreche nicht nur von sündigen Gedanken, ja, schmutzigen. Nein, das meine ich gar nicht. Oft sind die sauberen Gedanken, die uns zu lange beschäftigen, genauso sündig wie schmutzige Gedanken. Weil es Gedanken sind, die uns die Zeit rauben mit Christus. Halleluja. Okay. Maria zum Beispiel, die Mutter Jesu, musste auch umdenken, bevor sie empfangen konnte. Sie musste umdenken. Als der Engel zu ihr kommt und ihr weiß machen möchte, Maria, du wirst schwanger werden, und sagt, Moment, das geht doch gar nicht. Sie sagt, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Moment mal, ich denke jetzt mal logisch, das geht doch gar nicht. Das war ihre menschliche Denkweise und sie hatte recht gehabt. Sie hatte recht gehabt. Und dann fängt der Engel an, ihr die himmlische Denkweise aufzudrücken. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und jetzt, der Engel ändert ihre Denkweise. Ja? Er sagt so, das wird passieren, es wird Gott von Gott kommen. Und dann sagt er, pass mal auf, und sie, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Der Engel bringt dir ein Beispiel, ja, eine kleine Predigt. Ne? Oben ist mit theologisch, so wird es laufen, und dann kommt ein Beispiel. Deine Verwandte Elisabeth, sie hat im hohen Alter noch ein Kind empfangen. Unmöglich, aber es ist passiert. Merkt ihr, der Engel war daran, ihr Denken zu verändern. Er sagt, pass mal auf, denk doch mal outside the box. Denk doch mal quer, denk doch mal anders. Bei Gott ist alles möglich. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Also, die war alt und unfruchtbar. Und der Engel sagt, siehst du, die ist trotzdem schwanger geworden. Und wenn die das kann, kann das dir auch passieren. Auf eine noch andere Art und Weise. Er hat an ihrem Denken gearbeitet, hat ihr Denken verändert, bevor sie empfangen konnte. Und dann Vers 37, der ausschlaggebende Vers. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hey, sagt er, Maria, du wirst ein Kind, geht nicht. Doch, das geht. Und dann arbeitet er an ihrem Denken und sagt, hey, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann sagt er, wenn das so ist, ne, dann bin ich bereit. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Deinem Wort. Aha. Das Wort hat ihr Denken verändert und jetzt konnte sie empfangen. Und genau das muss bei uns passieren. Wenn die himmlische Welt kommt, verändert sie unser Denken. Wir denken irdisch, das ist nicht möglich, das geht nicht. Ja? Bereich Finanzen. Heute werden wir für Mitarbeiter beten, hier bei GN. Mitarbeiter, woher sollen wir Mitarbeiter kriegen? Ja? Und denken wir logisch. Nein, denk nicht logisch. Denk übernatürlich. Gott hat Mitarbeiter. Gott hat Finanzen. Ja? Gott hat so viel. Und Gott ist reich und wir sind keine Stiefkinder. Und so wollen wir heute beten. Amen. Wir müssen unser Denken verändern lassen. Ähnliches geschah in Markus 10. Da kommt dieser reiche Jüngling zu Jesus Und was ist ein kleiner Angeber? Der reiche Jüngling. Jesus sagt, pass mal auf, du willst ne, selig werden, das und das und das. Habe ich alles gemacht. Habe ich alles schon hinter mir. Ne? Alles, check, alles gut. Wow. So ein Angeber. Und die ganzen die Jünger, das waren Sünder, Erlöste, die waren so klein mit Hut. Ne? Man, wenn der es nicht in den Himmel schafft, wie sollen wir es schaffen? Denn Jesus hat Folgendes gesagt über den reichen Jüngling. Er sagte Folgendes. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wow. Die haben so einen Helden da vor sich gehabt, der hat alles richtig gemacht. Und Jesus sagt, der schafft es nicht ins Reich Gottes. Und die Jünger schauen auf sich und sagen, Moment mal, wir sind viel schlimmer dran als der Kerl. Wie sollen wir es schaffen? Ja. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Wenn der es nicht schafft, wie sollen wir es denn schaffen? Die haben menschlich gedacht. Ja. Die hatten, mal, wenn der all die Häkchen hat, und wir haben nur ein Häkchen, ja, wie sollen wir es schaffen? Das geht doch gar nicht. Was sagt Jesus? Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wow. Wisst ihr warum? Weil Jesus schon das Kreuz im Auge hatte. Er wusste, ich werde sterben. Ich werde alle Sünden bezahlen. Die werden gerecht werden. Nicht, weil sie alles richtig machen, sondern weil sie mich kennenlernen. Er wusste, er kannte den Plan Gottes. Jesus dachte himmlisch. Und deswegen konnte er himmlisch reden. Ja? Aber die Jünger dachten nur irdisch. Wenn der es schafft, schaffen wir es nie. Die haben sich verglichen. Die hatten ihr irdisches Denken eingeschaltet. Paulus sagt zu uns, Römer 12, ändert euer Denken, schaltet um auf himmlisches Denken. Denkt doch himmlisch, denkt aus himmlischer Perspektive. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und so haben wir damals das GN-Center auch hier gekauft. Mit dem Gewissen und Gedanken, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dann wurde es möglich. Und da wollen wir nicht stehen bleiben, es soll weitergehen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und bevor wir heute beten, wollen wir unser Denken verändern. Wir wollen nicht klein beten, ja? Wollen nicht dumm beten, wollen nicht ignorant beten. Wir wollen beten als Kinder Gottes, nicht als Waisenkinder. Amen. Halleluja. Wir werden anfangen, für Dinge zu beten, die menschlich unmöglich sind. Okay. Und wenn wir umgedacht haben und unser Denken erneuert worden ist, das dauert oft eine Weile, so 10, 20, 30, 100 Jahre, je nachdem. Man sagt, die ersten 100 Jahre sind eh schwer, ne? Und danach wird es leichter. Halleluja. Ja, wenn ich begriffen habe, was der Wille Gottes ist, kann ich plötzlich richtig beten. Ich bete dann nicht als Stiefkind, ich bete als Sohn und Tochter. Wow. Galater 4, Vers 5 aus der NGÜ lese ich mal. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wow. Galater 4, Vers 5. Schlachter. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ja? NGÜ nochmal ganz laut und deutlich. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wow. Wenn ich verstanden habe, wer ich bin in Christus, kann ich plötzlich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin dein Sohn. Papa, ich brauche jetzt was. Dann kann ich empfangen. Ich komme nicht als Bettler, ne? Ich komme nicht durch die Hintertür, ich komme zu Gott reingelaufen. Gott, Vater, ich brauche jetzt was. Dann schenkt er uns das. Epheser 2, Vers 18. Ich lese mal von 17. Epheser 2, 18, ich lese von 17. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. Wir haben den Zutritt zum Vater, das heißt, wir sind Kinder. Wir können als Kinder zum Vater kommen. Lasst uns heute beten wie Kinder. Und ich meine nicht wie Kinder, die kindisch beten, nein, sondern wie Kinder, die in alle Rechte eingesetzt worden sind. Ich bin ein Miterbe Christi. Dann komme ich zu Gott und ich kann anders beten. Und dann beten wir natürlich, wie es heißt, im Namen Jesu. Wer es nachlesen möchte, Johannes 14, Vers 14. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was heißt im Namen Jesu zu beten? Das heißt nicht nur zu sagen, im Namen Jesu, das können wir machen, das ist auch gut. Haben die Apostel auch gemacht, die haben gesagt im Gebet im Namen Jesu. Aber, das heißt, wir beten an der Stelle Christi. Wir sind in Christus und wir beten so, als würde Jesus jetzt beten. Stell dir mal vor, wie würde jetzt Jesus vor seinem Vater beten? Die sind eins. Der weiß ganz genau, was ich will, willst du, Vater. Und was der Vater will, will ich. Da reicht nur ein kurzes Gebet. Vater, ich brauche, ja Sohn, ist eins. Da ist Freundschaft, da ist Freiheit, da ist Position. Und Jesus sagt, betet genauso. Betet so, als würde ich beten. Ihr habt mich doch beten gehört, da in dem Garten und da habe ich gebetet mit euch. Genauso könnt ihr auch beten, sagt Jesus. Und dann werde ich es tun. Und dann kommen wir, Hebräer 4, Vers 16, wir kommen dann mit Zuversicht, und zwar voller Zuversicht, Kühnheit, Mut, kommen wir in die Gegenwart Gottes. Hebräer 4, 16, er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht, voller Mut, voller Kühnheit, das ist ein negatives Wort, aber ich möchte es trotzdem gebrauchen, voller Frechheit, ja, aber im guten Sinne, nicht frech wie unanständig, sondern frech wie, ich hole mir das, was mir gehört. Okay. Voller Zuversicht, voller Kühnheit und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wow. Was für eine Überzeugung. Ich komme zum Vater, ich weiß, ich bekomme, was ich brauche, weil ich sein Kind bin und weil ich jetzt in Not bin. Punkt. Und ich muss da nicht betteln wie ein Bettler. Und viele Christen, die kommen ins Gebet, die betteln. Leute, wir sind dann noch im Alten Testament, wenn du bettelst. Wer die Sohnschaft hat, ist kein Bettler mehr. Wir kommen zu unserem Papa. Danke. Amen. Wir kommen voller Zuversicht. Da ist kein Funken Zweifel. Wir haben unser Denken korrigiert, verändert. Unser Sinn ist verwandelt. Wir wissen, wir gehören Christus. Wir sind seine Kinder. Und wir kommen im Namen Jesu. Ich bin in Christus. Ich bin mit ihm versetzt an himmlische Orte. Da bin ich jetzt beim Vater. Und dann komme ich zu Papa, ich bin schon da. Die sagen jetzt, oh, das sage ich auch manchmal, aber das ist eigentlich theologisch falsch. Ich komme jetzt in deine Gegenwart. So ein Quatsch. Du bist schon da. Du bist schon da. Ja, ich bin da. 24/7 bin ich da. Ich bin in Christus, zu Rechten des Vaters, im Geist bin ich da. Und plötzlich kann ich ganz anders beten. Und die geistliche Kampfführung mache ich nicht von hier. Rababa, nein, ich mache Rababa, aber Rabababa, von oben nach unten. Ja, ja, ich bete geistlich, ich kämpfe geistlich und biblisch gesehen ist geistliche Kampfführung richtig. Wir müssen geistlich kämpfen. Aber ich kämpfe nicht von unten hoch, ich kämpfe von oben herunter. Und jeder Teufel, jeder Dämon ist unter meinen Füßen. Halleluja. Amen. Ich komme mit Zuversicht. Ich bete im Glauben. Er sagte Markus 11, 24, alles, was ihr immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Problem ist, wir kommen zu Gott, wir können nicht glauben. Unsere Glaubensgefäße sind geschrumpft, wir haben keinen Platz, um etwas zu empfangen. Amen. Und woher kommt der Glaube? Aus der Predigt. Und die Predigt? Aus dem Wort, da sind wir wieder. Das heißt, ich muss meine Glaubensgefäße vergrößern, indem ich die Bibel immer wieder lese und Predigten höre und anfange zu meditieren und das Wort Gottes kommt in mich hinein, verändert mein Denken und plötzlich so ein Gefäß. Gott, du kannst alles. Dann kann ich empfangen. Aber wenn du den ganzen Tag nur irgendwie in den Medien bist und das Wort Gottes ein bisschen Platz hat nur, kannst du nur ein bisschen empfangen. Dein Denken ist nicht offen, nicht verändert. Und oft schickt der Herr uns eine Erhörung. Oft schickt der Herr uns eine Gebetserhörung. Der Engel kommt vorbei und klopft an. Keiner da. Er will das Paket in den Briefkasten stecken oder den Brief in den Briefkasten stecken. Da ist kein Briefkasten dran. Kein Glaube. Dann geht das Paket zurück. Und sagt, oh, Gott hat mich nicht erhört. Er hat dich erhört. Du hattest keinen Glauben gehabt. Dein Denken hat das nicht zugelassen, dass er dich erhört. Ich will jetzt keinen verurteilen. Manchmal dürfen wir auch so beten, aber ihr kennt die Gebete, nicht? Ach Herr, segne die Hände der Ärzte. Ja, kann man beten. Die Hände der Ärzte, die Chirurgen, segne die Hände der Ärzte. Merkst du? Du hast Gott eingeschränkt. Gott kann nicht heilen, aber er kann nur die Hände der Ärzte segnen. So ein Quatsch. Wenn du ein bisschen mehr Zeit in der Gegenwart des Herrn verbringst und im Wort Gottes, sagst du, Gott, heile ihn. Amen. Aber wenn dein Denken eingeschränkt ist, dass, oh Gott, segne die Hände der Ärzte. Geht auch, ja, geht. Hab nichts gegen Ärzte. Ja. Aber Das zeigt dir, an welchem Glaubenslevel du bist. Amen. Deswegen sagt uns Jesus, glaubt, dass ihr es empfangt. Habt ihr in dem Moment den Glauben? Habt ihr das Glaubensgefäß? Ist das überhaupt auf eurem Radar? Ich kann nicht für Heilung beten und ich glaube nicht an Heilung. Passiert nichts. Glaube heißt, ich öffne mein Herz und ich erwäge die Möglichkeit und nicht nur ein bisschen, sondern ich bin mir sogar überzeugt, dass das, was Gott versprochen hat, auch getan wird. Wow. Und dann kann ich empfangen. Aber ich kann von heute bis morgen früh beten. Gott wird die Pakete abschicken. Die werden alle bei uns ankommen, gehen zurück an den Sender. Warum? Weil da kein Glaube ist, der empfängt. Im Hebräerbrief, glaube ich, heißt es, da spricht der Schreiber des Hebräerbriefs über das Volk Israel und sagt, dass ihnen die Verheißungen nichts genützt haben. Warum nicht? Weil sie sie nicht mit dem Glauben vermischt haben. Toll. Das heißt, da waren Verheißungen, da war Gottes Wille offenbart worden, Gott will das tun und es hat ihnen nichts genützt. Warum? Weil sie die Verheißung nicht mit Glauben vermischt haben. Deswegen sagt Jesus, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt. Habt die Kapazität, das anzunehmen. Glaubt das, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Okay. Das nächste. Ich bete mit Autorität. Ich bete mit Autorität. Die Position ist Sohnschaft. Aber dann bete ich mit Autorität im Wissen, was geschehen ist. Halleluja. Amen. Wir beten mit Autorität. Kolosser 2, Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, Christus, stellt er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das sagt uns zu Deutsch, der Teufel mit seinen Dämonen ist besiegt. Er ist besiegt worden. Und zwar so besiegt, dass Jesus sogar eine Party gemacht hat. Damals war es üblich, wenn du gesiegt hast, aus dem Krieg kamst, hast du einen Triumphzug prozessiert. Dann zogst du mit der Beute durch die Stadt, alle haben gejubelt und haben die Blumen geworfen, keine Ahnung. Eine große Feier gewesen. Und in der geistlichen Welt ist genau das passiert. Jesus hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Also die sind jetzt kraftlos. Und dann hat er sie in Pranger gestellt und hat einen Triumphzug veranstaltet. Hat allen gezeigt, hey, ich habe sie gefangen, die können nichts mehr. Ich bete mit Autorität im Wissen, die Herrschaften und Gewalten sind entwaffnet. Und da haben wir ein Problem. Manche Menschen beten so, als ob der Teufel noch alle Waffen hätte. Ja? Die Bibel sagt, dass alle Herrschaften und Gewalten entwaffnet sind. Hebräer 2,14, auch eine spannende Stelle, wo der Teufel entkräftet wurde. Wow. Und zum Nachdenken, vielleicht hilft das. Matthäus 18, Vers 18. Autorität. Jesus sagt, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Wow, wow, wow. Er sagt nicht, was ihr im Himmel binden werdet. Er sagt nicht, was Gott im Himmel binden wird. Er sagt, was ihr auf Erden binden werdet. Er spricht von Christen und von Menschen, die hier auf der Erde sind. Er sagt, was ihr hier binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst. Er sagt, ich übertrage euch so viel Autorität. Binden heißt, etwas zu unterbinden, etwas zu lassen. Wenn etwas Böses passieren will, dann bindet man es und dann kann das nicht ausbrechen. Und man löst etwas aus, wenn man etwas Gutes freilassen will. Okay, jetzt geht das. Er sagt, Gott sagt, der Himmel hört auf eure Worte. Und theologisch und technisch gesprochen war das noch im Alten Testament. Ist im Neuen Testament aufgeschrieben, aber es war noch bevor Jesus gestorben ist. Sogar im Alten Testament hatten die Jünger bereits so viel Vollmacht. Die konnten auf Erden binden und der Himmel dachte, ja, so ist das. Amen. Der Himmel hat schon damals auf die Jünger gehört. Wie viel mehr heute, wo wir mit Christus eingesetzt worden sind, zu Rechten des Vaters. Wir haben Autorität. Das Problem ist nur, wir kennen sie oft nicht, dann beten wir so schwache Gebete. Und oft beten wir nur und wir haben es nicht gelernt zu befehlen. Wer seine Position kennt, bittet nicht um Erlaubnis. Wer seine Position kennt, fragt nicht. Wer seine Position kennt, befiehlt und nimmt. Amen. Halleluja. Deswegen, wir haben Autorität. Wenn du dein Denken geändert hast, kannst du plötzlich anders beten. Du betest mit Autorität. Weil du weißt, ich bin mit Christus. Ich bin in Christus, ich bin im Himmel, zu Rechten des Vaters, ich bin dort versetzt worden. Ich habe Autorität über alle Mächte und Gewalten. Die ganzen bösen Dinge, die uns als Christen heute noch passieren, passieren uns oft, weil wir nicht verstanden haben, wer wir sind, weil wir sie zulassen. Angst vor dem Teufel, Angst vor Dämonen. Dämonen sind real, der Teufel ist real, aber wir binden sie, wir schicken sie weg, fertig. Amen. Halleluja. Okay, wir beten mit Autorität. Nicht nur beten, sondern das nächste Level. Wir sprechen, wir befehlen. Es gibt nur eine Bibelstelle im Neuen Testament, die davon spricht, dass wir für Kranke beten sollen, Jakobus. Ansonsten ist nirgendwo die Rede davon, dass wir für Kranke beten. Wir sollen sie heilen. Und dann die ganzen dummen Gebete. Oh Herr, wenn es dein Wille ist, heile Bruder so und so. Das ist wirklich dumm. Das zeigt, wie klein du von Gott denkst und dass du überhaupt nichts verstanden hast und gar nicht begriffen hast, was auf Golgatha passiert ist. Hey, es ist Gottes Wille, dass die Person geheilt wird. Er hat seinen Sohn schlagen lassen, damit jeder Mensch geheilt werden kann. Er ist ans Kreuz gegangen, damit alle Sünden vergeben werden können. Wow. Und wenn ich das weiß, bete ich ganz anders. Dann bete ich keine dummen Gebete mehr. Und dann bete ich nicht nur, dann fange ich an, in Autorität zu reden und zu sprechen. So wie Jesus in Markus 11, 22. Er sagt, habt Glauben Gottes. Da gibt es eine Predigt dazu, auf der CD irgendwo, so ein Baum drauf. Schaut es euch mal an. Habt Glauben Gottes. Das ist die richtige Übersetzung im Genitiv. Habt den Glauben wessen? Gottes. Und nicht habt den Glauben an Gott. Das ist Quatsch. Das ist falsch übersetzt. Im Griechischen steht euch, habt Glauben Gottes. Habt die Art und Weise des Glaubens, wie Gott ihn hat. Wow. Und welchen Glauben hat Gott? Ganz kurz. Er sagt, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Der Glaube Gottes besteht darin, dass Gott glaubt, Gott ist gläubig, dass Gott glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. Das ist der Glaube Gottes. Und Jesus sagt, genau den Glauben müsst ihr praktizieren. Ihr müsst genauso wie Gott, ihr müsst den Glauben Gottes haben, ihr müsst genauso wie Gott, ihr müsst sprechen und erwarten, dass das, was ihr gesprochen habt, auch passiert. Er sagt, ihr könnt sogar zum Berg sprechen, nicht nur zum Baum. Ihr könnt zum Berg sprechen, sagt er. Und wenn ihr glaubt und erwartet, dass es geschieht, wird es geschehen. Amen. Wenn ich mein Denken verändert habe, werde ich viel mehr danken. Ich werde weniger beten, ich werde danken. Ich werde aufhören, so viel. Bitten sind biblisch, ist gut. Wir können bitten, wir können Fürbitte leisten, alles gut, aber ich werde viel mehr danken. Ich werde viel mehr danken. Ich werde aufhören, für Dinge zu beten, die mir sowieso schon gehören. Übrigens, das tägliche Brot gehört uns schon. Das Vaterunser war ein alttestamentliches Gebet. Matthäus 6 ist im Alten Testament. Unter dem alten Bund meine ich. Rein technisch ist das Vaterunser ein alttestamentliches Gebet. Jesus ist geboren unter das Gesetz. Und er brachte Jünger unter dem Gesetz bei, wie man unter dem Gesetz betet. Und vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigen. Oh mein, wenn wir das heute anwenden würden, würden alle zur Hölle fahren, die meisten von uns. Zum Glück haben wir heute das Neue Testament, den neuen Bund, wo uns alle Sünden vergeben sind, weil wir Christus kennen. Amen. Und wo er uns sagt, dass er uns versorgen wird nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit an himmlischen Orten. Nicht nur Brot und Butter. Nein, er wird uns versorgen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit an himmlischen Orten. Philipper 4,19. Das ist neutestamentlich. Unser täglich Brot gibt uns heute ist alttestamentlich. Amen. Ich werde weniger bitten, ich werde mehr danken. Ich werde kapieren, hey, das ist alles schon meins. Wow. Genau das tat Jesus. Okay, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus die 5000 Männer speist, plus Frauen und Kinder, ca. 15.000, 20.000 Leute. Ihr kennt die Geschichte, ne? Die waren in Not, die hatten Hunger. Die waren in Not. Was macht Jesus? Oh Gott, warum hast du mich in die Situation gebracht? Ne? Oh Gott, warum haben wir nur 5 Fische und 2 Brote? Gott, Verzweiflung, Leute. Ne? Wir müssen fasten und beten. Vielleicht ist ja nicht Gottes Wille, dass wir hier sind in der Wüste. Nein. Jesus war so fest gegründet im Vaterherz. Er wusste ganz genau, Gott ist da. Hey, er liebt mich, ich bin sein Sohn. Er nimmt die 5 Brote, Papa, danke. Er fing an zu brechen. Und es vermehrte sich. Die Fische, Papa, danke für die Fische. Der zerbrach. Merkt ihr, Er war im Glauben so fest. Er hat nicht gebittet, er hat schon gedankt im Voraus. Er wusste, was passiert. Er kannte seinen Vater. Sein Denken war völlig verändert, war völlig übermenschlich. Amen. Und wenn wir anfangen, wenn wir aus der Perspektive beten können, werden wir viel mehr danken. Wir haben plötzlich begriffen, hey Gott, du hast mir das alles schon geschenkt. Oh. Und hier sitze ich, armer Spruch, ne? Ich arme Kirchenmaus. Nein, die Reichtümer Christi gehören mir mit. Und plötzlich kann ich anders beten. Ich kann für Dinge danken, die noch gar nicht geschehen sind. Halleluja. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um wenig. Um nichts. Nichts. Ja, Moment mal. Aber den Gedanken muss ich zu Ende denken. Halt, stopp. Den Gedanken nicht zu Ende denken. Aber ich mache mir da, halt, stopp. Sorgen, nicht zu Ende. Aber Moment mal, ich muss doch die Sorgen, nein, stopp. Wir müssen Gedanken blockieren. Sorgen, Gedanken blockieren. Paulus sagt, sorgt euch um nichts. Das ist ein Befehl. Ja, Moment mal, Paulus, ja, schön, gut, aber ich habe wirklich Sorgen. Nein, sorgt euch um nichts. Stopp. Moment mal, Probleme sind real. Schwierigkeiten sind real, ist alles klar. Aber Sorgen, diese nagenden, negativen, herunterreißenden, deprimierenden Gedanken, die sind falsch. Und sobald die kommen, stopp! Moment mal, ich muss das zu Ende. Nein, du musst das nicht zu Ende denken. Nein! Kennt ihr das? Nein! Ich muss negative Gedanken nicht, ich breche sie ab. Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem, was durch Gebet und Flehen, dann sagt er, mit Danksagung übrigens. Mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Er sagt, wenn ihr betet, seid in dem Punkt, dass ihr schon wisst, es wird geschehen, alles wird gut. Dass ihr anfangt zu danken. Ja. Ihr betet für eine Sache, Papa, ich danke dir. Ja, so wie Jesus. Ja. Er hatte 5 Brote, 2 Fische, danke Papa, danke. Ja. Was macht Gott? Er macht das, wofür Jesus ihm dankt. Amen. Lerne es, Gott zu danken, bevor Dinge passieren. Amen. Also ich brauche nicht mehr zu bitten für Dinge, die mir zustehen. Wenn du in dem Wort Gottes was findest, wo Gott sagt, das steht dir zu, das ist deins, dann sag danke Papa und dank ihm dafür. Bitte nicht mehr darum, dank ihm dafür. Amen. Und ich komme zum Schluss, Halleluja. Und mit dieser Einstellung wollen wir heute beten. Mit der Einstellung, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Löst dich von deinen Denkmustern, löst dich von deinen Erfahrungen, von dem, was die Tante Erna erzählt hat, ne? Und der Hugo, ne? Und die Gudrun, wie sie alle heißen, ne? Was sie alles erlebt haben, was in ihrem Leben alles schiefgegangen ist und wo Gott scheinbar nicht eingegriffen hat. Und, ne? Und wisst ihr, bei uns ist das anders in der Gemeinde. Nein, von dem allen lösen und anfangen, biblisch zu denken und dann biblisch zu beten, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Was wollen wir jetzt tun? Wir wollen jetzt biblisch beten. Amen. Und heute bitte keine frommen Gebete. Heute bitte keine Gebete über Kleinkram. Lasst uns groß denken und groß beten. Jetzt alle, Ja, ich fordere dich heraus. Denk groß. Ja, bete so, dass wenn es geschieht, Gott verherrlicht wird. Ja. Nicht so, oh Gott, schenk mir 50 Euro. Ja. Schwester, Sohn, so hört dein Gebet hier, Junge, das ist 50 Euro. Nicht diese Gebete. Sondern Gott, 500.000, 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen. Danke, Jesus. Wenn es dann geschieht, dann weißt du, wo es herkommt. Amen. Amen. Lass uns groß beten, nicht um Kleinkram. Und auch beten wir für Dinge, die wir selbst erledigen können. Ja? Bete nicht, Gott, schalt das Licht aus. Oder mach das Licht an, das machst du selbst. Also die Gebete streichen wir da alle. Ja. Aber Gebete, die wirklich zu groß sind für uns, über Bitten und Verstehen, Gebete, wo wir sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Leute, ich glaube an Dinge, die für mich zu groß sind, seit Jahren schon. Sonst wäre ich nicht übergehen. Denkt ihr, ich würde das Ganze hier antun? Seit vielen Jahren? Weil ich aber an etwas glaube, was viel größer ist, wo ich im Geist schon längst da bin. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich meine, ich habe es im Geist gesehen, aber ich habe es noch nicht in real gesehen. Nur so hin und wieder mal so kleine Durchblicke, Lichtblicke. Ja, wo Gott den Vorhang so ein bisschen aufmacht. Ja. Aber deswegen, das motiviert mich weiterzugehen. sonst will ich schon längst so ein 0815-Leben führen. Schaffe, schaffe, Häusle bauen, zwei Häuser bauen, drei Häuser bauen, zwei Autos kaufen, fünf Autos kaufen, Urlaub, Urlaub, Urlaub. Ne? Nein, ich weiß, wofür ich lebe. Ich glaube, wird das viel Größeres. Deswegen kann ich heute zurückstecken, weil ich weiß, da kommt was Größeres. Halleluja. Dann kann ich anders beten. Amen. Lass uns beten. Halleluja.